Rosine bin ich komplett bei dir. Streusel, ich wehre mich niemals gegen Streusel aus Prinzip. It's about the principle. Und ist nicht vielleicht, ehrlich gesagt, der russische Zupfkuchen? Na, sind das nicht vielleicht einfach sehr große Streusel? Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast, der in dieser Episode zu mindestens 10% aus Zucker und oder Fett besteht. Ich glaube, wir sind aber eher so bei 25%. Hi Jule.
Hi Anke. Mindestens 25%.
Wir sprechen über Käsekuchen.
Oh yeah.
Und es wird fettig, es wird süß. Und es muss erstmal definiert werden, was ist denn eigentlich ein Käsekuchen, beziehungsweise zu welcher Gattung Dessert, Gebäck gehört denn ein Käsekuchen? Da ist man sich nämlich zumindest im englischsprachigen Raum nicht unbedingt ganz einig.
Ich könnte dir an dieser Stelle etwas aus dem deutschen Sprachraum liefern.
Bevor wir ins Englische gehen.
Und zwar... Der Käsekuchen oder Quarkkuchen ist eine feine Backware, die zu Hauptteilen aus Quark oder einem anderen ungesalzenen Frischkäse, Eiern, Milch und Zucker gebacken wird. Käsekuchen werden in offener, gedeckter oder gefüllter Form hergestellt. Nach den Leitsätzen des deutschen Lebensmittelbuchs werden auf 100 Kilogramm Teig mindestens 150 Kilogramm Käsemasse und für die Käsemasse mindestens 30% Speisequark, in Klammern Frischkäse, verwendet.
Mein Hirn hat sich gerade komplett verknotet. Mhm. Was ich mir gemerkt habe, ist, dass viel Käse da ist und wenig Teig.
Das ist korrekt.
Und du hast ja gerade die feine Backware erwähnt.
Die feine Backware.
Die natürlich, wir sind hier immer noch in Deutschland, auch eine Definition hat. Und da sind wir bei den 10% Zucker und oder Fett. Tatsächlich sind feine Backwaren dadurch definiert, dass sie eben mindestens zu 10% aus Zucker und oder Fett bestehen. Also auf 9 Teile Rest muss ein Teil Zucker und oder Fett kommen. Ich frage mich, wie da der No-Bake-Cheesecake reinfällt. Das ist vielleicht nochmal eine andere Frage, ob die Backware auch gebacken werden muss. Mhm. Im Englischen ist es tatsächlich so, dass den Käsekuchen manche Menschen als Torte definieren, weil da Eier reinkommen. Mhm. Dann sagen aber auch manche, das ist ein Custard Pie, und zwar wegen Boden, wo eine Füllung drauf kommt und wenig Mehl, was zum Einsatz kommt. Also Custard beschreibt ja im Englischen ja alle Formen von Pudding beziehungsweise Creme. Und dann gibt es eben auch noch die Leute, die sagen, das ist ein Flan, wo wir dann ja eher so im spanisch-portugiesischen Bereich sind, wo man Cremes mit Eianteil im Ofen oder im Wasserbad stocken lässt. Und da ist man dann im Flanbereich.
Wo der Käsekuchen eben keinen Boden hat.
Ja, und manchmal wird er halt auch als Tarte bezeichnet. Da sind wir wieder bei dem Pie, bei der Pie-Nummer, weil eben unten der Boden reinkommt und dann diese Käsemasse im Prinzip als Füllung definiert wird.
Und es gilt auch noch zu unterscheiden, der Käsekuchen ist eben keine Käsesahnetorte. Da gibt es auch im deutschen Sprachraum die ganz klare Unterscheidung. Und zwar wird im Konditorhandwerk dann tatsächlich so zwischen auch noch gebackenen Torten oder zusammengesetzten Sahnetorten unterschieden.
Ja, das ist klar.
Ich sag einfach mal ganz basic, also Käsesahne. Schön im Café Königswinter, tralala.
Mit Mandarinchen bitte obendrauf, aus der Dose, die mit Salzsäure geschält wurden.
Vollkommen richtig. Das ist, da sind meistens zwei Böden auch noch drin. Unten ist ein Biskuit und ein Wiener Boden ist meistens auch noch.
Was ist Wiener?
Wiener Boden ist so ein, kennst du diese typischen Obstkuchenböden? diese fertigen, diese Böden, die man auch fertig im Supermarkt schon kaufen kann, das ist ein Wiener Boden.
Das geht so zwischen Keks und Biskuit so ein bisschen
ja,
gefühlt.
Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall viel kompakter, trockener als ein Biskuit. Ein Biskuit ist viel fluffiger und flexibler. Und in so einer Torte sind gerne so zwei Böden, einfach einer für die Fluffiness
und einer
und
für Stabilität.
Einer für genau, für
Stability.
Für die Stability, richtig, für die Statik. Tortenstatik. So, und auf diesen zwei Böden ist dann quasi bei einer Käse-Sahne-Torte, das ist letztendlich eine kalte Mousse, das wird ja nicht gebacken. Das ist also quasi ein Quark zum Beispiel, der mit Vanillezucker, Zitronenabrieb und so weiter glatt gerührt wird. Da kommt auch nicht Gelatine oder Agar-Agar, irgendwas fürs Stocken rein. Und da kommt geschlagene Sahne drunter. Das ist letztendlich sowas wie ein Quark-Mousse, könnte
damit
man sagen.
Damit es daneben schön fluffy wird.
Genau, und dann wird eben dieses Mousse, zack, auf diesen Biskuit drauf. Das lässt man über Nacht kühlen. Darüber sprechen wir heute nicht. Wir sprechen heute über gebackene Dinge.
Ja, wir müssen auch mal kurz über diese Agar-Agar- bzw. Gelatine-Nummer sprechen im Käsekuchenbereich.
Ja, okay.
Nicht, also das gibt es ja nicht nur im Käse-Sahne-Tortenbereich, sondern es gibt ja auch den No-Bake-Cheesecake. Aber bevor wir in die graue Theorie abtauchen, Jule.
Oh ja.
Ich freue mich ja wirklich auch unter anderem deswegen über diesen Podcast, weil ich im Rahmen, ich sage einfach mal, der Forschung und des Ausprobierens Dinge kaufen kann, die ich sonst nicht so richtig vor mir selber verantworten könnte, weil ich irgendwie denke, das ist zu teuer oder zu krass oder zu teuer und zu krass. Da sind wir, also ich sag's dir, wie es ist. Ich habe Käsekuchen am Stiel gekauft und das ist nicht einfach nur Käsekuchen am Stiel.
Oh nein.
Das ist Käsekuchen am Stiel, der, damit der am Stiel sein kann, in Schokolade getunkt wurde, wo Toppings drauf sind. Mhm. Die fangen bei Kinder Maxi King und Toffifee an.
Wild.
Und hören bei Oreo auf.
Natürlich.
Und ich glaube, im Zuge der Legalisierung von Marihuana wird das, glaube ich,
sowas von.
kann
Dunkin' Donut kann, hat ordentlich Konkurrenz bekommen.
Ja.
Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich traue dem Braten, ich bin skeptisch.
Das ist
weil
sowas.
Es gibt, der erste Hype war diese Hefeschnecke, die durchs Dorf getrieben wurde. Und dann hast du auf einmal diese Cinnamon Bun Boutique bekommen, die wahnsinnig Instagrammable sind. Als nächstes sind in Köln zumindest die Cookie-Läden, wo du halt diese Cookie-Boutiquen, nenne ich sie einfach mal, auch wieder alles wahnsinnig Instagrammable und da ist halt ein so ein Keks wirklich vollgeladen mit Oreo und Erdbeere und da noch irgendwie Pistazien-Swirl obendrauf. Das ist jetzt die Käsekuchen-Edition. Ich bin gespannt. Ich habe immer ein bisschen Sorge, dass das hauptsächlich nach Aromen schmeckt. Aber ich auf meinem Tellerchen liegt hier gerade, das ist eindeutig Lotus, also dieser geile Karamellkeks aus Belgien und Toffifee, Kinder Maxi King.
Ich habe irgendwas Grünes, vielleicht Matcha, da liegen zwei Erdbeeren drauf und dann habe ich Oreo, das ist mit weißer Schokolade überzogen und da ist noch irgendwie so eine Karamellmasse drauf. Ich kriege wirklich einfach Sodbrennen, wenn ich mir das nur angucke, aber ich bin komplett bereit.
Ich auch, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass es Pistazie ist anstelle von Matcha. Anke, womit möchtest du anfangen?
Ich gehe jetzt einfach in diesen Oreo rein.
Ich glaube, wir müssen kurz eine kleine Triggerwarnung aussprechen oder sowas. Wir werden so krass überzuckert sein. Wir werden wahrscheinlich wie irgendwie so Kindergartenkinder hier durch die Gegend titschen und gut.
Und ich habe jetzt uns auch kein Besteck dahingelegt, weil wenn die mir das als Käsekuchen am Stiel verkaufen, dann esse ich das auch am Stiel.
Auch das finde ich wieder weird. Aber gut. Ich fange mit Lotus-Keks an.
Es ist wirklich sehr süß. Ich kann dir gar nicht sagen, wie der Käsekuchen schmeckt. Ob das ein guter Käsekuchen? Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich ein neutraler Käsekuchen.
Da ist unten auf jeden Fall so dieser typische American Cheesecake Boden drunter. Der ist aus Keksbröseln. Das ist kein Mürbteig.
Ne.
Also ich habe, wie gesagt, gerade diese Lotus-Geschichte probiert. Die Konsistenz ist prima. Eigengeschmack wenig. Süß und Lotus. So, ich gehe weiter zu mit Vollmilch-Glasur überzogen. Bisschen Mandelkrokant, Toffifee und Kinder Maxi King oder was?
Ich gehe hier zu dieser Erdbeere mit. Ich guck mal, ob ich rausfinden kann, was das für ein grüner Überzug ist.
Matcha.
Ja, das ist Matcha.
An meinem klebt noch eine kleine Ecke Und ich muss leider feststellen,
dass es Matsche ist. Ich versuche auch direkt.
Ich kann hier keinen All-In-Bite nehmen. Ich nehme einfach hier vorne die Spitze.
Ich lege mir die Erdbeere. Die lege ich mir so hier hin. Das ist eine ganz andere Sorte, als ich eben probiert habe. Schmeckt aber ungefähr genau gleich. Mhm. Die Erdbeere bewegt sich auch in einem Geschmacksspektrum. Da merke ich eher, dass ich zwischendurch mal auf eine Erdbeere beiße, als dass ich sage, oh, da kommt aber jetzt nochmal eine Erdbeerfruchtigkeit. Weil ich glaube, so viel Geschmackspower hat diese Erdbeere nicht.
Ich finde, das ist genau diese Enttäuschung, die sich breit macht, wenn du dir halt irgendwie so eine aus so einer Instagram-Boutique halt irgendwie die Hefeschnecke oder den Cookie reinpfeifst. Das sieht alles total schön aus. Und naja, also ist auch immer eine Definitionsfrage, wie schön man das findet, wenn man einfach nur irgendwo ein Zentner Schokosoße und Oreos drauf bröselt.
Ja, ich frage mich auch, ob das nicht langsam irgendwie mal ein bisschen over ist,
aber ja, anscheinend offenbar ja gar nicht. Offenbar nicht. Also du brauchst halt einfach noch ein anderes Gebäck, musst da halt einen Stiel dran machen und los geht's. Ich finde, dass ich halt die beiden Dinger, die ich hier hatte, die haben sich geschmacklich nahezu nicht unterschieden.
Hatte ich ja jetzt auch. Also wahrscheinlich und hätte ich deine genauso probieren können.
Und das finde ich ehrlich gesagt einen mittelschweren Skandal, weil also
das war auch wirklich nicht günstig, das muss man auch mal sagen.
Was kostet hier ein so ein Biest?
Warte mal, 5,50 €. Puh, ich habe für diese vier Dinger 22 € bezahlt.
Ja, ich meine, das sind auch Riesen-Oschis, so ist nicht.
Ja, das auf jeden Fall, ne? Aber das ist halt eher so, dass man halt so denkt, ist wahrscheinlich für einen Kindergeburtstag von Leuten, wo es nicht aufs Geld ankommt, super toll. So.
Ja, und es ist halt, also es ist süß, es hat irgendwie eine Käsekuchenartige Konsistenz, aber auch...
Käsekuchen war schön cremig, das muss ich sagen, da hatte ich jetzt nicht so ein mürbtrockenes Gefühl.
Aber ich habe überhaupt nicht irgendwie so eine Laktosesäure.
Nee, überhaupt gar nicht.
Ich kann dir nicht sagen, ist das ein Frischkäse, nee. Ist das eine Crème fraîche, ist auf das ein Ricotta? Keine Ahnung. Darunter einfach irgendwie so ein bisschen nichtssagender, süßer Krümelkeksboden, wo ich dir auch nicht sagen kann, was soll denn das für ein Keks sein?
Nee, da ist dann auch zum Beispiel keine Prise Salz mal vorbeigekommen. Das finde ich irgendwie manchmal auch ganz geil, wenn dann im Boden so ein bisschen was Salziges ist oder sowas.
Und das ist halt auch irgendwie so, dann wird dieser Käsekuchen, der schon irgendwie nach wenig schmeckt, außer süß, wird dann auch noch mit einer belanglosen Kuvertüre getunkt. Also wie gesagt, wir haben hier vier sehr, sehr unterschiedliche Geschmacksrichtungen und die schmecken alle irgendwie identisch. Ich frage mich wirklich, wie das sein kann. Naja, und das finde ich dann halt immer so ein bisschen schade. So dafür geben Leute dann irgendwie 5 € aus und finden es geil und machen Fotos. Und dann gehen sie halt irgendwie in eine Konditorei, wo wirklich mit richtigen Lebensmitteln gearbeitet wird. Und dann wird da halt irgendwie auf einmal rumdiskutiert, warum denn das Stück Torte 4 € kostet. Und denkst dir so, ja, naja, weil es keine Backmischungen sind, die aufgerissen werden, sondern da stehen Leute, die den ganzen Tag backen und die auf den Markt gehen und Sachen einkaufen. Aber ich kann mich doch nicht in der Käsekuchenfolge jetzt schon so in Rage reden. So, ich pack das jetzt mal. Möchtest du probieren? Möchtest du hier den Lotus probieren?
Nee, sonst kriege ich, glaube ich, also sonst steigt mir die Magensäure so in den Hals, dass ich wirklich hier nicht mehr weitermachen kann.
Ich bin so traurig.
Dabei bin ich jetzt eigentlich auch gar nicht so eine Puristin, was Käsekuchen angeht, ne? Also du kannst mir da total gerne eine Himbeere mit reinbacken, eine Blaubeere mit reinbacken. Du kannst mir auf so einen ungebackenen Käsekuchen einen geilen Passionsfrucht- oder Himbeerspiegel oben drauf legen. Meinetwegen auch aus Lemon Curd, aus diesem Zitronenbutterzeug, da irgendwie noch oben
ich
sowas.
Ich sag mal, Rhabarberkompott.
Ja. Da bin ich komplett, ja, dazu Rhabarberkompott und Käsekuchen habe ich gleich auch noch kurz was zu erzählen. Da bin ich total dabei.
Ja.
Da geht es dann ja auch so darum, dass man das vielleicht ein bisschen komplimentiert, dass ein süßer Käsekuchen mit so einer kleinen Säuerlichkeit dann auch nochmal eine andere Dimension bekommt. So, meinetwegen kannst du mir sogar einen Matcha-Cheesecake backen. Meinetwegen kannst du mir da so Matcha-Swirls reindrehen. Am Ende des Tages ist ja auch ein russischer Zupfkuchen ein Käsekuchen, wo, ich weiß gar nicht, was sind denn das für Teigstücke?
Das ist so eine Art Schokoladen, ich würde schon fast sagen Mürbteig.
Ja, wo diese Schokoladenstückchen da reingerissen werden, finde ich auch super.
Lieb ich wirklich
und funktioniert
sehr.
Halt auch total gut eben wegen dieses Kontrastes, dass du halt diesen säuerlichen Käsekuchen hast, der eben... dann so diese cremige Konsistenz hat, dann hast du diese süße Schokolade, die ein bisschen bröckelig ist und so. Finde ich super.
Ich mache einmal im Jahr, mindestens einmal im Jahr, einen wahnsinnig geilen Pumpkin Cheesecake von Deb Perelman. Ich möchte mich wirklich nicht mit ihren Lorbeeren schmücken. Deb Perelman ist die von Smitten Kitchen. Ich glaube, ich habe sogar mal ein Buch von der empfohlen.
Ja.
Und ich mache einmal im Jahr, das habe ich möglicherweise in der Folge auch schon erzählt, also ich mache es kurz, ich mache einmal im Jahr einen Pumpkin Cheesecake von ihr. Und da wird unter diese Käsekuchenmasse einfach Kürbispüree drunter gerührt und eben so ein bisschen.
Wird das reingeswirlt oder kommt das richtig?
Nee, es wird richtig glatt gerührt. Okay. Du kannst es auch swirlen, aber es wird in dem Falle richtig glatt gerührt. Und ich glaube, dass ich verwende dann immer gerne ein bisschen andere Kekse, zum Beispiel würde sich dieser Lotuskeks hervorragend dafür eignen, weil er dann diese Karamellnote mitbringt. Diese Masse kannst du ein bisschen abschmecken mit ein bisschen Zimt, ein bisschen Orangenabrieb. Also du kannst es dann schon würzen. Und dieser Kuchen wird definitiv im Oktober gebacken und freudestrahlend verzehrt.
In den USA, da wird ja so ganz klassisch der Graham Cracker.
Ja.
Für diesen Boden genommen?
Ich ersetze den in Deutschland sehr, sehr gerne mit dem Leibniz Vollkornkeks. Nein, wir werden leider nicht von Leibniz gesponsert. Also so ein, ihr wisst schon, diese plainen.
Und das sind aber tatsächlich Vollkorncracker, ne?
Ja. Und also ich suche immer noch auch nach einem No-Name Vollkornkeks, der ein ähnliches Geschmacksbild mitbringt und auch eine ähnliche Textur und wo halt keine Schokolade dran klebt, weil das Zeug verbrennt dir einfach. Ja. Du brauchst was ohne Schokolade und ich finde, dafür eignet sich wirklich ganz hervorragend. Der mit den 52 jedenfalls die Vollkorn-Edition von dem.
Zähne. Ich finde manchmal auch ein bisschen perversomäßig Shortbread ganz geil, weil das ja so eine kleine,
you got the money.
Ein bisschen salzig auch ist. Ja, und das ist aber ja auch, ich habe das Gefühl, da braucht man dann vielleicht auch nicht mehr so super viel Butter, weil das ja von sich aus schon butterig ist, weil also der dieser Keksboden funktioniert ja normalerweise so, dass du eigentlich Kekse zerkrümelst und die dann wieder mit Butter aneinander klebst.
Ganz kurzer Küchenhack, weil wir sind ja auch ein Service-Podcast, ganz klar. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man schmeißt diese Kekse in, wenn ihr sowas wie ein Küchenzerkleinerer, also irgendwie eine Form von Kutter, Moulinette etc. habt und dann wirklich in so diese Pulse-Funktion.
Sodass die zwischendurch immer wieder hochfliegen.
Genau, weil ansonsten wird es ein ganz, ganz feiner Staub. Option Nummer zwei, und da macht ihr am wenigsten Sauerei mit, in so ein Gefrierbeutel, in so einen Zippo-Beutel und dann mit dem Nudelholz mit irgendwas drauf rumhämmern, bis es die Größe hat, die ihr gerne hättet.
Kannst du zur Not auch mit einem Flaschenboden machen oder so?
Flaschenboden mit einem Topf. Ja, ich nehme dafür immer gern so Nudelholz, aber ihr könnt halt auch einfach ohne Witz eine Sprudelflasche da drüber rollen. Ja, und so kriegt man diese Kekse am besten. Kleine Prise Salz immer dran und dann wird das mit flüssiger Butter verrührt und ja, je nachdem, welchen Fettgehalt der Keks hat, muss man nicht mehr ganz so viel flüssige Butter machen.
Ich finde, man darf auch funky werden. Ich finde, da darf auch mal ein bisschen Muskatnuss rein. Ich finde, da darf auch gerne mal eine Prise Zimt oder sowas
rein. Auf jeden Fall.
Ich bin jetzt nicht immer Fan davon, Chili in süße Sachen zu tun, aber so potenziell finde ich, wenn man irgendwie denkt, da kommt vielleicht auch ein bisschen Schokolade noch irgendwo vorbei, kann ich mir das, also Muskatnuss, ich finde sowas Muskatnuss-Zimtartiges geht total gut.
Auf jeden Fall.
Kann mir auch mal ein Pfeffer oder sowas.
Ja, ich meine, es kommt halt auch drauf an, welchen Keks du da nimmst. Ne? Wenn du von vornherein sowas wie diesen Lotus, diesen Karamellkeks nimmst.
Ja, das brauchst du, dann brauchst du nicht
versuchen. Dann brauchst du nicht würzen. Wenn du halt von vornherein einen Haferflockenkeks nimmst, dann finde ich, muss man da auch nicht zwangsläufig noch mit irgendwie Nüssen oder so. Weil man kann natürlich auch gehackte Nüsse da noch mit drunter hauen. Anteilig immer ein bisschen aufpassen, weil wir da schon auch irgendwie, wir brauchen schon irgendwie die Stärke aus dem Keks für sowas ähnliches wie eine Bindung. Ja, aber da kann man auf jeden Fall ein bisschen Gas geben. Nur wie gesagt, aufpassen, nichts, wo Schokolade drin ist, weil es verbrennt im Ofen einfach. Also irgendeinen neutralen Keks zerdeppern, klein machen. Und
ich glaube sogar theoretisch, das kannst du auch mit Kokosfett.
Ja, klar.
Dann ist es vegan, je nach Keks dann auch.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall.
Dann musst du halt gucken, was du da mit dem Käse, mit der Käsemasse oben drauf machst und wie du die abbindest, aber das ist dann ein Problem für später.
Das ist dann, das ist für Zukunfts-Du. Genau, und dann muss man eben diesen Teig, es ist kein Teig, also diese Kekskrümel mit Butter und Salz und Gewürzen, wie auch immer, irgendwie in diese Springform reinkriegen, unbedingt mit Backpapier auslegen, weil ansonsten wird das ja nichts. Und dann muss man das andrücken und ich finde, hierfür eignet sich auch hervorragend ein umgedrehtes Glas.
Ja, oder auch der gute alte Flaschenboden.
Oder der Hauptsache, der hat nicht unbedingt eine Wölbung.
Ja, keine Riffel. Genau. Aber mit Gläsern oder mit Tassen auch, wenn
ich
die
muss
keine
aber
Wölbung
sagen, ich finde es ein bisschen nervig, wenn man dann an der Seite den Teig hochziehen soll. Also wenn man diese Krümelwand an der Seite hochziehen soll. Das finde ich ein bisschen nervig.
Das ist ein bisschen Show-off auch. Vor allen Dingen, weil die dann ja sowieso auch total oft dann kaputt gehen beim Anschneiden und so. Ich finde, meistens funktioniert das.
Ja, dann krümelst dir irgendwie so komisch entgegen. Ah, ja.
Nee. Ich finde, das ist irgendwie dazu da, die Springform dann nach unten so ein bisschen abzudichten, damit dir die Käsemasse nicht in irgendwelche Ritzen reinläuft. Und
ja, und dass du halt noch so einen Crunch unten runter hast.
Genau.
Auf jeden
Aber
Fall.
Aber was das Hochziehen angeht, also da bin ich, ach nee.
Aber ich war, und bei uns ist, falls sich jemand fragt, was bimmelt denn da eigentlich?
Ja, Jesus ist wieder da.
Jesus ist am Start, wir sind in Köln, hier wird halt gebimmelt. Ich wollte dich aber eigentlich auch noch fragen im Käsekuchenbereich. Wir sind im gebackenen Käsekuchenbereich. Mhm. Wieder zurück. Wie, weil du sagtest ja gerade, dass du dir durchaus so in diesem New York Cheesecake-Bereich mal eine kleine Beere, eine Blaubeere oder irgendwie Passionsfruchtspiegel oder so Geschichten vorstellen kannst. Wie steht's denn mit so Allmann-Geschichten wie Rosine, Streusel, Obst im Sinne von, es gibt ja auch so Apfel, Schmand, Käsekuchen und ganz wichtig, es gibt Leute, die machen da einen Hefeteig drunter.
Ja, also.
Was ist deine Meinung? Anke, was denkst du dazu?
Rosine.
Das ist die blanke Verzweiflung da drüben.
Wir haben ja eben schon über Kontrast gesprochen, ne? Und alles, was du jetzt gerade erwähnt hast, da kriege ich halt nicht so, da kriege ich so ähnliche Gefühle wie bei den Mopeds auf dem Stiel, weißt du? Eine Rosine ist süß, eine Rosine ist feist. Ein Streusel, da denke ich so, hat auch so eine ähnliche, ist natürlich kein, unten ist kein Mürbteig, haben wir gerade besprochen, aber da ist dann wieder, ich denke so, da ist schon süßer Teig drunter. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch ein süßer Teig drauf muss, wenn da dann auch noch
die Käsekuchenmasse
süß ist.
Wobei ich da, also Rosine bin ich komplett bei dir, Streusel, ich wehre mich niemals gegen Streusel aus Prinzip, it's about the principle. Und ist nicht vielleicht, ehrlich gesagt, der russische Zupfkuchen, ne, sind das nicht vielleicht einfach sehr große Streusel?
Ja, die sind, ja, vielleicht schon. Vielleicht habe ich da ein anderes Gefühl.
Ich habe ehrlich gesagt, habe ich schon mal Käsekuchen mit Streuseln drauf gegessen? Ich würde es probieren.
Es gibt auf jeden Fall im Bereich dieser ungebackenen, ich weiß, wir sind eigentlich wieder beim gebackenen, gibt es auf jeden Fall dieses Zeug, dass du halt irgendwie eine Käsesahnecreme hast und dann ist da oben noch sowas Streuselartiges drauf. Das gibt es auf jeden Fall, das habe ich auf jeden Fall. Aber in dem Bereich, also wie gesagt, ne, ich bringe da auch wieder die Dosenmandarine rein. Bei diesen ungebackenen wird dann auch gerne mal im unteren Drittel, wenn dann so ein paar Mandarinchen oder ein paar Pfirsiche oder sowas aus der Dose verteilt. Ja, also wie gesagt, eigentlich bin ich keine Puristin, aber es muss, ich bin jetzt...
Man hat so einen bestimmten Bausatz vor Augen,
es muss jetzt nicht was rein, nur damit was drin ist.
Ich muss diese Hefesache mal probieren. Ich glaube, ich habe noch nie einen Käsekuchen mit einem Hefeboden gegessen, aber man, in der Literatur findet man den. Ich habe ihn in der Bäckereitheke noch nie gefunden, aber ich würde es probieren. Finde ich ein bisschen weird. Meine Mutter macht auf jeden Fall regelmäßig so ein, das ist schon auch ein sehr geiler, feister deutscher Apfelkuchen. Außen Mürbteig, Wand richtig hochgezogen und auch nicht so dünnwandig, sondern ordentlich. Und dann kommen da so halbierte Äpfel rein, die auch noch oben so einen Fächerschnitt drauf haben, weißt du? Und diese Masse wird mit, bis jetzt noch dieser trockene Baukasten wird mit einer Käsekuchenmasse aufgegossen.
Das würde ich mir jetzt schon wieder gefallen lassen.
Das ist schon sehr, sehr gut. Ist aber, wenn ich die Wahl habe, nicht der Platz 1. Der Platz 1 ist immer OG-Käsekuchen pur, ohne alles. Da ist keine Himbeere, kein Apfel, kein Streusel, kein nix. Er ist gebacken, er hat einen Mürbteigboden. Das ist meine anerzogene Nummer 1.
Ich habe hier bei Sally... Bei Sally von Sallys Backwelt, Kochwelt, bei Sally.
Grüße gehen raus.
Sally, die Murat gedumpt hat und jetzt macht Murat Rosenkrieg, aber das ist nochmal eine andere Geschichte.
Oh mein Gott, was du wieder weißt.
Ja, das war ein schönes Rabbit Hole, wo ich kurz drin war.
Und Mami Town Gossip.
War auch leider ein misogynes Rabbit Hole, aber ich finde, Sally ist auf jeden Fall die Idee. bei der Sache im Moment besser dasteht als Murat. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich bei der Käsekuchen-Brownies gesehen habe, wo die noch Himbeeren reinschmeißt. Und da muss ich sagen, das würde ich mir durchaus gefallen lassen.
Ja, natürlich.
Also,
das ziehe ich mir rein.
Da habe ich dann auch, also es ist ja im Prinzip auch wie beim russischen Zupfkuchen Schokolade, Käsekuchen und dann beim russischen Zupfkuchen kein Obst, aber da schon. Und bei dem Hefeteig musste ich direkt an was denken, was nichts mit Käsekuchen zu tun hat, aber du kennst ihn vielleicht auch vom Niederrhein, den Riesflar, Milchreiskuchen.
Oh, ich habe den Niederlanden zugeschrieben.
Ja, genau. Genau, der kommt aus den Niederlanden, aber den kennt man natürlich am Niederrhein,
da
weil
musste ich nämlich
da
auch dran
die
denken.
Nachbarschaft zu den Niederlanden. Das
genau
ist ein Hefeteig.
Genau wie diese, vielleicht kennt man aus deutschen Bäckereien, das ab und zu Apfelriemchen. Also wo so ein Hefeteig, das ist so ein nicht ganz hellbrauner, relativ dünnwandiger Teig. Das ist Hefeteig, komplett ausgelegt und da ist dann halt so eine Frucht Füllung drin, teilweise Apfel, Aprikose, Kirsch,
ja,
irgendwie sowas. Und dann ist oben so ein Gitter auch aus diesem Hefeteig drauf, ja, mit so Hagelzucker.
Ja.
Und diese Edition gibt es eben nicht mit Frucht. Frucht ist Buh, sondern mit quasi Milchreis, wo ein Ei drunter ist.
Genau, und das ist dann Riesflar.
Uiuiuiui, oh, das ist gut.
Milchreiskuchen.
Oh, Milchreiskuchen, müssen wir mal
machen, wenn wir irgendwie über Reis oder Milchreis oder sowas nochmal genauer drüber
zufällig
sprechen.
Zufällig ein Rezept im Angebot.
Da freue ich mich jetzt schon
mit
drauf.
Mit Aprikosenkompott.
Ja,
gut,
da bin ich genau, da bin ich auf jeden Fall total dabei. Genau, was ich noch nicht gegessen habe, unbedingt mal essen möchte, ist so ein richtig krasser Soufflé-Style-Cheesecake.
Der japanische, ne?
Da, wo wir in Japan dann sind, wo wirklich...
Ich komme mit.
Die so richtig jiggeln.
So ein jiggelndes, riesiges, aufgepustetes Kissen.
Genau.
Ich stand in Thailand davor. Ich hätte erstens da 25 Minuten drauf warten müssen, was ja irgendwie einfach, also du kannst ein Soufflé, das musst du, Küchenjargon sagt man, à la minute machen. Du musst es machen, wenn es bestellt wird. Du kannst ein Soufflé nicht vorbacken und der Kunde kommt und sagt,
dir dann auch sofort
genau, weil das,
zusammen.
Du nimmst es aus dem Ofen und es fängt an zusammenzufallen und so ähnlich verhält es sich eben auch mit diesem jiggelnden, weiß ich nicht, Quarkkissen aus Japan und dann hätten wir 25 Minuten warten müssen und es gab das Ding natürlich auch nur in der Edition für mindestens 4 Personen.
Ja, okay.
Und dann stand ich da halt mit meinem Partner, beide sowieso schon endvoll gefressen, wie immer. Und dann so, nee, das können wir jetzt nicht bringen.
4 Personen Käsekuchen, ich schaffe ja viel, mein Schatz, aber das kriege ich nicht rein.
Nee, und dann mit nach Hause nehmen, auch schlecht. Nee, und dann haben wir gesagt, der Tag wird kommen, er ist nicht heute. Not today, aber maybe tomorrow. Ja, also es steht noch auf der To-Fress-Liste. Sowas von.
Andere Leute haben so Bucketlist, wo so draufsteht.
Bei mir steht
will
Japanisch
irgendwie bis 40 beim Iron Man mitgemacht haben und bei uns stehen so Sachen drauf wie Soufflé, Pancake, ja. Ein anderer Käsekuchen.
Der definitiv auf dieser Liste stand. Ist es der?
Ich weiß es nicht. Sag den Namen.
Der baskische?
Der Basque Cheesecake. Ja, der stand insofern nicht auf der Liste, als dass ich, also, wir sprechen vom spanischen Baskenland.
Jawohl.
Und das ist eine Region, die ist ja so underrated, das ist ja wirklich total schade. Viele Leute, die nach Spanien fahren, orientieren sich in den Süden, da ist es warm, da ist Barcelona.
Da ist schön.
Alles super, aber meine Spanienliebe geht wirklich nach San Sebastian beziehungsweise ins Baskenland. Und ich war da schon öfter und bevor ich da das erste Mal war, also beziehungsweise erst als ich dort das erste Mal war, habe ich dann festgestellt, ah, okay, zum einen wusste ich nicht, dass das so eine krasse, wirklich eine Fressregion ist
ja,
und
total.
Zum anderen wusste ich nicht, dass da eben dieser Käsekuchen so ein Ding ist und als ich jetzt vor 2 Jahren das letzte Mal in San Sebastian war, da habe ich dann endlich auch mal diesen OG Basque Cheesecake gegessen.
Mhm.
Der,
konntest ihn von der Liste streichen.
Der hat keinen Boden.
Ja.
Und der wird sehr heiß gebacken. Dadurch ist der wirklich von außen braun. Der ist nicht verbrannt, aber der ist eben stark karamellisiert, weil da kommt Zucker rein und in den Milchprodukten ist natürlich auch nochmal Milchzucker drin. Und das sorgt, das ist keine Kruste, aber das sorgt eben für so eine Karamell. ja, wie so ein,
ja, schon.
Wie so ein Karamellhaut, würde ich sagen. Die Haut hält das halt auch alles zusammen.
Ja.
Also da kommen eben Eier rein, da kommt nur ganz wenig Mehl rein, aber im Prinzip wird diese Käsemasse hauptsächlich von Eiern gebunden.
Genau, und da kommen vor allen Dingen Dinge rein, die quasi hitze-farbempfindlich sind. Das genau. Kennt man ja vom nicht-baskischen Käsekuchen. Das größte Problem ist, man möchte den ja eigentlich möglichst hell
eigentlich
aus dem Ofen
holen. Eigentlich soll
der keine
Farbe haben, und genau.
Und dann denkst du dir, okay, wie lange soll das Ding denn da jetzt noch drin rumbacken? Soll ich den jetzt bei irgendwie 130 Grad backen oder was? Und die Basken sagen,
baller da richtig drauf.
Nicht mit mir. 230 Grad und ab geht die Luzi. Und dann ist das Ding oben dunkelbraun.
Ja, und das kommt auch in so eine, also das kommt in eine Springform, und in die Springform kommt Backpapier, und das Backpapier muss man auch noch nicht schön falten oder sowas. Da ist quasi so dieses Rustikale gehört da mit zum Ding. Und im Idealfall ist der baskische Cheesecake, wenn du den aus dem Ofen nimmst, ist der eigentlich so, dass du denkst, mein Gefühl würde jetzt sagen, der braucht noch eine Viertelstunde, der muss noch richtig jiggeln in der Mitte.
Ja.
Weil wenn du den dann anschneidest, der muss dann auch auskühlen, am besten über Nacht, dann hat der halt vorne die Spitze, die ist noch so cremig, dass die eigentlich wie so ein, eben wie, nicht wie ein gestockter Käsekuchen ist, sondern eher noch wie so diese Creme. So.
Und ich finde, die sieht wirklich aus wie so ein, also diese Spitze muss quasi so ein bisschen aussehen wie so ein gereifter Camembert.
Ja, genau.
Die muss glänzen und laufen und,
genau.
Ne?
Und tatsächlich, ich dachte halt irgendwie, das ist so seit dem, keine Ahnung, 19. Jahrhundert oder sowas. Nee, dieser Basque Cheesecake ist tatsächlich 1990 erst erfunden
Nein,
worden.
Nein, echt?
Das ist so richtig absurd. Das hat ein Koch im Restaurant, dieser Koch heißt Santiago Rivera, der hat das in so einer, das ist so eine kleine Bar.
Wie kann man denn bitte auch wieder so heiß? Ja. Das ist ja nur traumhaft. Das klingt wie ein geiler Eisbecher. Ich möchte so heiß. Ja, Gott, ist das schön.
Diese Bar heißt Lavinia und die ist eben in San Sebastian. Und die ist auch noch immer da. Und ich habe auch in genau dieser Bar, du kommst da rein,
Santiago,
du stellst dich an die
Rivera,
Theke.
Das muss ich erstmal verarbeiten. Du kommst hier neben Peter Meyer aus Grevenbroich um die Ecke und da Santiago Rivera, natürlich. Entschuldige bitte.
Genau, nee, und der Santiago hat eben im Lavinia diesen Käsekuchen erfunden. Und ich war auch im Lavinia, das ist jetzt auch nicht so krass, da ist, weißt du, das ist zum Beispiel nicht so, wahrscheinlich abends vielleicht schon, aber wenn du da nachmittags hingehst, da ist da auch keine Schlange oder irgendwas, ne? Da gehst du rein, dann sagst du auf Spanisch, ich hätte gerne hier so einen Käsekuchen und gerne ein kleines Bier noch. Da kriegst du ja immer diese halben Biere. Und es, also ja, believe the hype. Es ist der Käsekuchen und es ist auch aus Gründen der Käsekuchen. Und es ist natürlich auch der Käsekuchen, weil die den einfach seit, wie lange ist 1990 her? Ein
paar Tage.
34 Jahren backen die den genau so und deswegen wird der halt auch immer genau so.
Und das Ding ist, dafür ist, also deswegen ist San Sebastian ja so geil, weil die Grundprodukte aus dieser Gegend halt so geil sind. Die haben fröhliche Schweine, die dort in einer riesigen Region irgendwie nur eichelfressend durch die Gegend laufen.
Genau, das Iberico-Schwein kommt daher.
Dann darfst du dich nicht wundern, dass dieser Schinken so fantastisch ist.
Die haben auch also es ist ja am Atlantik, die haben wirklich geisteskranke Fisch,
Meeresfrüchte und so weiter.
Alles.
Dann natürlich irgendwie, also es geht ja immer einher, auch was, ja, das klingt so ein bisschen absurd, aber also je fröhlicher halt auch so ein Huhn oder so ein Rind oder irgendein, ja doch, also die Kuh, die Milch gibt, also woraus wir dann diese ganzen wunderbaren Dinge machen und Butter und so weiter. Je mehr Platz die hat und je mehr frische Luft und je besseres Futter und so weiter, umso geiler ist das Zeug einfach. Und deswegen wird wahrscheinlich der Grundstoff, den die in San Sebastian in ihren Käsekuchen reinmachen, das wird nicht ein Magerquark sein. Das wird irgendwas Creme-Double-mäßiges, was dir entgegenläuft, irgend so eine richtig geile Doppelrahm-Fett-Mascarpone-Geschichte sein von irgendwelchen wahnsinnig fröhlichen Kühen.
Und generell, also im Baskenland kann man halt super geil essen von, da gibt's diese Pincho-Bars, da kannst du von 5 bis 500 Euro, glaube ich, alles für ein Essen ausgeben und es ist in allen Preisklassen, kannst du total geil sein. Und da, dieser Käsekuchen gehört halt eher in diese 5-Euro-Variante und ich war ja gerade in London und witzigerweise, du sprachst gerade über den Rhabarber. In zwei Restaurants, in denen ich war, stand der Basque Cheesecake mit Rhabarber auf der Karte. Natürlich habe ich ihn in beiden Fällen auch bestellt.
Hervorragend.
Und es gibt schon auch Leute, die sagen, boah, Basque Cheesecake nervt gerade, weil irgendwie jedes Restaurant, was ein bisschen cool ist und was auf sich hält, haut den halt gerade auf die Karte. Ja, habe ich da schon auch festgestellt. In dem ersten Restaurant, wo ich war, dachte ich, der ist solide. Aber wenn ich dann natürlich Basque Cheesecake auf die Karte schreibe, dann bin ich halt vielleicht ein bisschen fimschig, weil ich denke, wenn die Spitze nicht wabbelt, dann ist es, ne? Dann weiß ich, das könntet ihr noch besser, wenn ihr das noch ein paar Wochen ausprobieren würdet.
Vorne die Spitze muss wabbeln.
Oh, und in dem anderen Restaurant war es dann tatsächlich, da habe ich schon in den Rezensionen vorher gelesen, der Cheesecake ist mindestens so gut wie der im Lavinia. Das ist aber auch, es war im Brad. Und der Koch, der Typ kommt aus Wales, ist aber in seiner Küche halt ganz stark vom, da wird auch gegrillt fast nur, ne? Ja, der ist so ganz stark vom Baskenland inspiriert. Und da habe ich dann vielleicht auch schon wieder ein bisschen mehr verstanden, dass da dieser Cheesecake auf der Karte stand. Und der war halt auch genauso geil. Hm, Da war dann halt eben diese, sieht aus wie Camembert-Spitze vorne. Hm. Da kamst du auch rein und da standen dann so 7, 8 Cheesecakes schon auf der Theke. Ja, und wenn die dich dann nach dem Dessert fragen, dann sagen die auch, ja, Cheesecake. Und du denkst dir so, ja.
Bin ich wahnsinnig? Natürlich. So, auf jeden Fall. Ja. Verstehe ich sehr gut, ja. Ich habe den in einem anderen Teil Spaniens, habe ich den in Barcelona. Wenn man durch die Straßen gezogen ist und hat die Augen aufgehalten und geguckt, was steht denn so in den Vitrinen von Cafés rum. Es war immer der sehr dunkle Cheesecake ohne Boden. Und er war wahnsinnig geil. Egal, wo ich ihn gegessen habe, er war sehr, sehr gut. Aber in der Tat, mal war es so Camembert-Fließgeschwindigkeit und mal war es so ein bisschen wie beim, ich sag mal, deutschen Großmutterskäsekuchen, dass der so eine gewisse Körnung einfach mitbrachte.
Genau. Also so ein bisschen mürbe einfach ist, wie halt auch Käse und Quark dann manchmal so mürbe
sind. Ja, und es gibt dafür exakt eine Erklärung und die heißt Fett.
Ja, fett und zu lange gebacken.
Ja.
Weil bei dem Basque Cheesecake ist es ja auch so, dass der eben nur innen diese Camembert-artige Nummer hat und außen ja nicht.
Ja.
Und dafür ist dann eben so dieses Sache von Minuten, ne?
Ja.
Genau, dass du wirklich danach gucken musst.
Obwohl, dann nehmen die den wahrscheinlich, es rattert gerade drauf los, dann nehmen die den wahrscheinlich raus, wenn der wirklich noch so richtig jiggelt, wo du wirklich denkst, Kollege, du bist in der Mitte flüssig.
Genau, aber wenn der eben auskühlt, der wird dann ja auch dann nicht von jetzt auf gleich kalt. Ja. Ne? Dann hast du ein bisschen Resthitze noch, die in dem Kuchen drin steckt. Wahrscheinlich muss das alles einmal kurz heiß geworden sein, damit der eben nicht direkt komplett dir abhaut. Ja.
Du, Anke, ich würde sagen, wir haben nur eine Chance, wir müssen das Ding backen.
Ich bin bereit, mit dir zu scheitern, Jule.
Let's do it. Anke, der Moment ist gekommen. Wir machen baskischen Käsekuchen. Habe ich noch nie gemacht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben ein Rezept aus diesem Internet. Wir haben es aber bereits ein bisschen angepasst. Und
ja, ich finde das geil, dass du einfach sofort sagst, nee,
machen wir anders.
Ja, ich weiß das. Besser, obwohl ich noch nie baskischen Käsekuchen und noch nie das Rezept gemacht habe.
Die Jule war halt mal, ich hau es jetzt raus, die Jule war lange Jahre Patissier, also würde ich sagen, es gibt eine gewisse Grunderfahrung.
Absolut.
Wenn es jetzt scheiße wird, kannst du mir das gerne um die Ohren hauen?
Nee, es wird auf jeden Fall wahrscheinlich geil werden.
Also das Ding ist, du hast sehr richtig erkannt, wir haben uns diverse Rezepte angeguckt, Stichwort baskischer Käsekuchen, weil ich einfach selber kein Rezept habe. Mir ist dieser fantastische Kuchen bisher lediglich in Portugal und in Spanien begegnet. Mhm. Und deswegen finde ich es toll, ihn mal selber zu machen. Und dann hast du sofort richtig gesagt, guck mal bei den Fotos, das ist doch alles überhaupt gar nicht so cremig, wie wir das kennen. Das sieht doch alles viel
beziehungsweise wie wir das wollen.
Genau. Und dann haben wir auf das Rezept geguckt. Dort steht 600 Gramm Frischkäse Doppelrahmstufe. Und wir haben uns spontan dafür entschieden, 400 Frischkäse, 200 Mascarpone. Wir gehen direkt all in.
Weil da muss ja, das ist doch bei dem, finde ich, gar nicht so wichtig, dass er so die total krasse Säuerlichkeit hat.
Nee, der muss fließen.
Mhm.
Und das Einzige, wie wir das schaffen, das ist halt Fett. Das ist nicht, ich habe über Ricotta nachgedacht. Ricotta hat aber auch sowas.
Hat aber auch diese Körnige.
Genau, und das wollen wir nicht. Wir wollen eine Creme Fraiche, wir wollen Creme Double möglicherweise. Und deswegen gehe ich direkt all in und sage, wir nehmen
Mascarpone. So, und eigentlich funktioniert das Ganze easy. Backofen 220 Ober-Unterhitze vorheizen. Das Ding läuft. Richtig Hitze hochballern. Springform mit Backpapier ausschlagen.
Das muss auch nicht schön sein, das darf auch Falten werfen.
Genau, ich hatte überlegt, ob wir das Backpapier nass machen, dass es so richtig in alle Richtungen, oder sagst du einfach, nee, das Backpapier ist, all in?
Ja, das ist auch voll okay, wenn das ein paar Falten und sowas hat.
Okay, guck mal hier. Alles ist eingehüllt. Und dann werden hier Frischkäse, Mascarpone, Eier und Sahne, wir haben die vorher aus dem Kühlschrank genommen, und die werden eigentlich nur miteinander vermischt. Also die Sahne wird später ein bisschen dazugegeben. Dann kommt da noch ein kleines bisschen Mehl drunter, aber wirklich erstaunlich wenig.
Ja, ein Esslöffel.
Eine Prise Salz und ja, that's it. Also hier Rührschüssel, 400 Frischkäse, Mascarpone und Zucker können wir erstmal mischen. Und das Vanillemark. Alter, ich weiß, es fühlt sich nicht so an, aber wir sind quasi fast schon da.
Ja, also mir kommt immer auch, ich backe ja selber schon auch einigermaßen viel, aber ich finde, wenn man das dann so gewöhnt ist, so eher Brotartiges zu backen, man denkt sofort, Kuchen ist doch voll der Pain einfach.
Echt? Aber mir tut es immer so leid, wenn das so, aber es, also gibt's viele Leute, ne, hier mal vorher. Weil ich backe tatsächlich wirklich gerne, wie gesagt, ich war ja auch mal Patissier und empfinde das sogar als, ach, weißt du, das ist für mich manchmal so was Beruhigendes, weil du hältst dich halt an ein Rezept und das ist so was Strukturiertes.
Du
das
hältst
ist
dich sowas, nicht an ein Rezept.
Ja, im Geiste ja
ich
schon.
Weiß, was
ich habe jetzt
meinst.
Ja nicht einfach Eyeball, sondern ich habe die Richtlinie.
Ja, ja,
wir brauchen 600 Gramm. Und
nee, das ist beim Brotbacken ja auch so, dass man nicht einfach, also dass man nicht einfach von einem viel mehr und vom anderen viel weniger nimmt und sowas.
Und irgendwie finde ich, Backen ist so ein, also ich backe wirklich total gerne. Ich merke das auch, wenn ich irgendwie von was wahnsinnig gestresst bin und es mir irgendwie psychisch nicht ganz so gut geht.
Dann backst du dich runter.
Ich backe. Ich backe so, ich mache einen Rhabarberkuchen, ich mache irgendeinen Streuselkuchen, irgendwas mit Zucker, wo man mit den Händen ein bisschen rumknetet. Und das ist sowas, das hat sowas Strukturiertes, was so den Kopf wieder aufräumt. Vielleicht gehen andere Leute joggen, ich backe einen Kuchen.
Hier habe ich alles rausgekratzt.
Hervorragend. Ich würde das jetzt tatsächlich, insgesamt kommen da 4 Eier rein. Ich würde das jetzt erstmal mit einem Ei verrühren und da nach und nach das Ei dazugeben.
Anke, das wird so geil. Ich freue mich, dass du dich so freust.
Sieht jetzt nach einer sehr, sehr flüssigen Masse aus.
Aber das geht schon, hoffe ich.
Wenn nicht, darfst du mich auslachen. So. 30 Gramm.
Nee, da sind aber Mehl. Auch 4 Eier drin.
Ja, das, klar.
Also.
Und jetzt 30 Gramm Schlagsahne. Die Schlagsahne wird da auch. Also, die wurde dann langsam unter stetigem Rühren da reingeschüttet. Jetzt kommt da eine dicke Prise Salz rein.
Wirklich ordentlich. Außerdem willst du halt auch nicht so eine krasse Bindung haben, dass du danach einen Eierstich hast.
Nee, eben nicht.
Und du willst halt Cremigkeit.
Ja, und das Ding ist relativ lange, 45 Minuten. Wir gehen gleich mit der Temperatur runter auf 210, immer noch sau viel, 45 Minuten. Das heißt, das Ding wird oben wirklich dunkel, so wie geplant. Der darf in der Mitte noch ein bisschen so wackelig sein, wenn man den rausnimmt.
Ja, muss der, weil sonst hat er nämlich nicht diese cremige Spitze.
Und dann werden wir den, wir sollen den auf jeden Fall erstmal bei Zimmertemperatur abkühlen lassen, damit er nicht diesen totalen Temperaturschock bekommt und in der Mitte reißt. Und dann geht der 4 Stunden oder am besten über Nacht in den Kühlschrank. Und dann werden wir unser Gesicht da reindrücken. So, ich sieb hier mal sage und schreibe 30 Gramm Mehl drauf.
Und das war's jetzt auch schon, ne?
Das war's jetzt schon.
Drunter rühren, bis es keine Klumpen mehr hat.
Vollkommen richtig.
Dann kann eigentlich der kleine Freund rein, ne?
Los geht's.
Und jetzt stehen wir hier. Und ich sag mal so, die Wohnung riecht seit gestern nach Karamell. Nach einem dunklen Karamell, aber es ist Karamell.
Es riecht auf jeden Fall so, dass dir sofort der Speichel einschießt. Du hast Karamell, du hast aber auch sofort eine Säuerlichkeit.
Du hast aber, es ist keine Camembert-Spitze, das muss man sagen.
Nee.
Es gibt eine Körnung. Aber ich Hab zwei Vermutungen, über die wir gleich sprechen. Aber erst wird es probiert hier. Erst wird hier probiert.
Mhm. Oh. Ich habe direkt eine Vermutung.
Mhm. Oh. Zu lange im Ofen.
Aber einfach nur zu lange im Ofen, weil der Rest ist richtig doll cremig.
Oh mein Gott, das ist gut.
Wenn du diesen Kuchen... Leute, das Rezept hauen wir euch in die Shownotes.
Oh, ist das lecker.
Mhm. Mhm. Und dann müsst ihr, glaube ich, einfach selber ein bisschen auch ausprobieren. Backt den dann einfach zwei oder dreimal. Lohnt sich. Ist richtig lecker. Das ist gar kein Vergleich zu diesen Dingern auf dem Stiel, die wir da eben hatten. Ist
wirklich eine ganz, ganz andere
Hausnummer. Den kannst du auch nicht auf dem Stiel drauf tun, weil er dafür viel zu cremig ist.
Und auch latent fluffy. Ich überlege, ob wir den A vielleicht einen Hauch zu lange geschlagen haben. Also du weißt schon, dass du arbeitest überhaupt gar keine Luft in diese Masse rein, sondern es wird nur gerührt. Punkt Nummer eins. Punkt zwei. Der war jetzt 45 Minuten im Backofen bei hoher Hitze, bei 210 Grad. Was ist, wenn wir den wirklich 10 Minuten früher, 35 Minuten früher rausgenommen hätten? Und
also nach 35 Minuten, nicht 35 Minuten früher.
Genau, nach 35 Minuten. 10 Minuten früher, nach 35 Minuten rausnehmen. Und ich dachte eigentlich, ich mache was super Schlaues, damit er uns oben nicht einreißt und eben nicht so krass zusammenfällt.
Den im Ofen auskühlen lässt.
Genau, wir haben den Ofen ausgemacht. Oben Löffelchen rein und dann im Ofen auskühlen lassen und dann Kühlschrank.
Das ist so witzig, ne? Weil wir wussten ja eigentlich, dass es doll darauf ankommt, dass der noch jiggeln soll. Und wir haben diesen Jiggle gesehen und dann haben wir auch gedacht, ach, wir lassen ihn jetzt einfach im Ofen kalt werden. Und wahrscheinlich war das am Ende vielleicht auch der Fehler.
Weil das Ding ist, das ist ja so ein typisches Problem bei Käsekuchen, dass der oben auf einmal einreißt. Weißt du, du backst liebevoll so einen Kuchen und dann hat er auf einmal oben wirklich einmal quer rüber so einen riesen Riss und du kannst den gar nicht mehr schön anschneiden. Also es ist alles, mein Gott, ist ja scheißegal, es schmeckt ja nicht. Es ist
optisch, genau.
Es geht nur, dann kommt natürlich so ein bisschen so der eitle Patissier in einem, oder die Patissier in einem durch und denkst, ja, warum ist da oben Riss drauf, scheiße. Und das passiert, Moment, ich muss mal eben meinen Teller beiseite stellen, das passiert aufgrund von einem großen Hitzeunterschied. Dass du diesen knalleheiße Kuchen, der sich gerade so richtig schön von der Hitze so richtig aufgeplustert hat, wie so ein Omelette, dass du den aus dem Ofen rausholst und dann fällt der sofort zusammen, Oberflächenspannung, zack, das Ding reißt auf. Und da gibt es 1, 2, 3 Kniffe. Ich überlege tatsächlich, welcher denn für unseren wunderschönen baskischen Kuchen am besten wäre. Ob es vielleicht die Raumtemperatur?
Gar keiner, weil also in dem, was ich über baskischen Cheesecake gelesen habe, stand auch drin, dieses Zusammenfallen und vielleicht mal einreißen ist nicht, also das ist okay und ist nicht so schlimm. Und
also
dieses,
direkt in den Kühlschrank?
Nee, ich würde den glaube ich aus dem Ofen raus und dann eben, ich würde keine super heißen Sachen in den Kühlschrank stellen, weil das...
Du taust dir das Ding ab.
Genau, du taust dir das Ding ab, das ist irgendwie energietechnisch hochproblematisch, das machen die glaube ich auch da nicht.
Ja, du kannst...
Du stellst den dann halt einfach irgendwie auf der Arbeitsplatte so für ein paar Stunden.
Ja.
Dann fällt er dir halt irgendwie, oft ist das dann auch so, dass der außen einen etwas höheren Rand eben hat und dann in der Mitte so ein bisschen flacher wird.
Aber lecker ist das.
Richtig, richtig lecker.
Oh.
Da ist ein bisschen Vanille mit drin, die schmeckt man schön.
Aber diese Karamellschicht oben drauf.
Diese Karamellschicht hat auch schon fast so was Herzhaftes, weißt du? Ich glaube, diese Karamellschicht ist das, was einem so den Speichel einschießen lässt. Weißt du, was ich meine? So dieses leicht geröstete, aber gar nicht verbrannte, also das heißt Burnt Cheesecake auch teilweise, aber das ist ja nicht dunkelschwarz verbrannt, dass es bitter wird. Sondern das hat eben diese ganz leichte Röstigkeit.
Ja, und also das ist etwas, was man auch im Konditor- bzw. Patissier-Handwerk relativ früh lernt. Es gibt irgendwie 36 verschiedene Karamellfarbstufen. Und es wurden schon, in meiner Gegenwart wurde schon Karamell gekocht, wo es wirklich rauchte. Und du dachtest, sag mal, können wir hier mal ein Fenster aufreißen und vielleicht einfach den Topf mit wegschmeißen. Und mein Chef-Patissier so, no, und hat da irgendwie Bananenmark draufgeschüttet, weil der halt wirklich diesen tiefen, bitteren Karamellton, also fast bitteren Karamellton haben wollte. Das ist aber natürlich eine ganz andere Hausnummer als sowas, was so, ich sag mal, hellblond ist, so Richtung Toffee. Und deswegen, Karamell ist wie ein Bernstein, gibt es von sehr hell bis super dunkel. Und es schmeckt einfach anders. Und in dem Falle ist es eher eine dunklere Abteilung, aber nicht so dunkel, dass es bitter ist.
Und du hast ja eben auch über den American oder New York Cheesecake gesprochen, der ja eben kaum Färbung hat und der eben bei geringerer Temperatur gebacken wird und wo es dann eben auch so darum geht, möglichst gleichmäßig wenig Farbe.
Ich würde mal sagen, der deutsche wird so bei 175, 180 Grad vielleicht
und
gebacken.
Und der andere dann eher so bei 150 oder so.
Genau,
sowas, ne?
Um möglichst, also um wirklich fast keine Farbe da dran zu kriegen.
Und ich habe dir ja eben Santiago Rivera um die Ohren geschlagen. Mhm. Im Zuge vom New York Cheesecake kann ich dir Arnold Räuben oder Arnold Ruben um die Ohren schlagen. Das ist tatsächlich der von dem Ruben Sandwich.
Ach was.
Ne? Oder Räuben-Sandwich, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Das ist auf jeden Fall so ein Typ, der ist deutschstämmig, der hat deutsche Wurzeln. Mhm. Und Rumor has it, die Sage geht so, dass er diesen American bzw. New York Cheesecake bei einer Dinnerparty mal vorgesetzt hat. Der hat das Rezept also geklaut von einer Hausfrau, die ihn da bekochte. Der hat gesagt, das finde ich so geil, ich will das auch machen. Und der Bruder hat das Ding berühmt gemacht.
Ach was.
Ja, der Typ vom Reuben Sandwich bzw. Ruben Sandwich ist auch der Typ vom New York Cheesecake. Und wahrscheinlich erfunden hat er beides nicht.
Ich wittere ein sehr starkes Rabbit Hole, das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, ich reiß mich noch einen Moment zusammen, ansonsten bin ich die nächsten zwei Stunden nicht ansprechbar. Müssen wir bei dem im Bereich American Cheesecake kurz mal über diese Wasserbad-Thematik sprechen? Es gibt Leute, die backen ihren Cheesecake wahlweise oder ihren Käsekuchen wahlweise im Wasserbad oder mit Wasserbad, um eben A, keine Farbe zu erzielen, also möglichst keine Färbung zu erzielen und B, für eine gleichmäßige Oberflächenstruktur.
Also ich habe hier in diesem Podcast sehr schlechte Erfahrungen mit dem Wasserbad gemacht. Mhm. Ich sag nur, die Kelle mit dem Ei im Wasserbad, was dann ertränkt wurde beim Pochieren.
Ich möchte sagen, dass ich wenig später eine Hollandaise über einem Wasserbad aufgeschlagen habe. Also.
Aber da haben wir ja auch nicht den direkten Kontakt zum Wasserbad gehabt. Und wenn du natürlich, also weißt du, ich sehe dann sofort die Springform, die dann vielleicht nicht so ganz perfekt abgedichtet ist. Und dann läuft dir da das Wasser rein. Und irgendwie denke ich so, ganz ehrlich, wenn sowas so empfindlich ist, dann weiß ich nicht, ob ich das in meiner Küche so zubereiten will.
Ich habe noch den Trick gefunden, dass Menschen quasi in der Mitte den Käsekuchen backen und dann steht eine Backofenschiene weiter unten auf einem Gitter quasi wie eine kleine Form mit Wasser drin.
Dass also das wie eine Bedampfung dann
genau, dass du einfach mehr Wasserdampf, also auch mehr Feuchtigkeit in deinem Backofen drin hast, dass das vielleicht schon hilft. Ich muss sagen, ich habe noch nie einen Käsekuchen, doch ich musste in einem Laden das schon mal machen, da waren die Käsekuchen aber auch in so Weggläsern drin.
Ja, okay.
Das ist eine ganz andere Nummer.
Da also läuft dir dann auch nichts rein, außer das Wasserbad ist viel zu hoch.
Ich habe da mit meinem, mit meiner Springform noch nie irgendwie so, du weißt schon, dass es mit Alufolie.
Ja, wenn ich schon diese Alufolienwürste vor meinem inneren Auge sehe, denke ich mir schon so, das kann nicht gut gehen, Leute. Egal wie oft du verdammte Serviettenknödel oder sowas in Frischhalte und dann nochmal Alufolie einwickelst, da kommt dir immer ein bisschen Wasser rein. Du holst die Dinger nie aus dem Wasser raus und da ist kein Wasser drin gewesen. Oh, und wenn ich dann diese, oh nee, also möchte ich nicht.
In meinem Lehrbetrieb wurden sehr, sehr hohe und wirklich the whitest Cheesecakes ever gebacken. Die hatten wirklich überhaupt gar keinen Hauch von Farbe.
Und die hatten Wasserbad?
Und die waren sehr hoch, die hatten kein Wasserbad. Die wurden aber allen Ernstes in drei Etappen gebacken, damit die oben eben nicht einreißen. Und
also was heißt in drei Etappen?
Gebacken, wieder rausgeholt. Man hat die auskühlen lassen, man hat die gebacken, wieder rausgeholt, auskühlen lassen, man hat die gebacken, wieder rausgeholt, auskühlen lassen.
Ja,
dreimal.
Kriegst du halt auch drei Sterne, wenn du so einen Käsekuchen backst. Ne?
Ja, du kannst aber auch eine ganze Konditoreimannschaft anstellen und du brauchst einen Bäckerofen mit quasi vier Öfen übereinander und ein Kühlhaus, wo immer dann halt so blecheweise dieser Kuchen auf dem Boden steht, damit er möglichst schnell auskühlt und so weiter. Also natürlich auf einem Gitter auf dem Boden, der stand nicht auf dem Boden.
Nee,
naja, jedenfalls. Ja, also wenn ihr mal sehr, sehr viel Zeit habt, vielleicht mal ausprobieren und ihr sagt, also mein Käsekuchen, der darf gar keinen Fall reißen und der darf bitte auch keine Farbe haben. Ich würde erstmal den Ofen ein bisschen runterdrehen und mir ein bisschen Zeit nehmen.
Und den, wie wir es gemacht haben, im Ofen auskühlen lassen.
War eigentlich für so einen normalen, Anführungsstrichen, Käsekuchen, der nicht aussehen soll wie
Camembert.
Das ist so witzig, ich musste über uns lachen, weil wir wussten ja eigentlich, was wir nicht wollten. Und dann konnten wir trotzdem nicht aus unserem, ah, den kann man doch jetzt nicht einfach rausholen.
Ich dachte, dann reißt der.
Ja, das ist doch irgendwie.
Aber es wäre vielleicht nicht schlimm gewesen.
Ja, aber es war super lecker und.
Anke, den mache ich nochmal. Ja. Den mache ich nochmal und dann gucken wir weiter.
Und du hast noch den leckersten Kuchen in deinem Ausbildungsbetrieb im Angebot, Jule.
Oh, ja, tatsächlich. Da ist, ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt in dieser Folge schon gesagt habe. Fett ist ein Geschmacksträger. Das ist ganz, ganz häufig die Magie hinter. Oh mein Gott, warum ist das so lecker? In meinem Ausbildungsbetrieb gab es so kleine Schmandtörtchen. Das ist ja eigentlich kein besonders hübsches Wort. Und das waren so kleine Mini-Tartlets aus Mürbteig. Und die wurden eben mit einer Mischung aus, das war eben Schmand, also sowas ähnliches wie saure Sahne, Creme Fraiche, so die Richtung. Da kam irgendwie ein Eigelb drunter, ein bisschen Speisestärke, da war kein Mehl dran und einfach, ich glaube, Zucker und Vanille und that's it. Und dann wurden diese vorgebackenen Mürbteig-Tartlets damit gefüllt, dann wurde das kurz gebacken und that's it. Und ich habe das gegessen und ich dachte wirklich, so ein Engelschor erschien über diesem Backblech und ich war fortan besessen und süchtig, weil ich komme aus einem Haushalt, in dem Käsekuchen mit Magerquark gemacht wird. Ich liebe diesen Käsekuchen von meiner Mutter. Das ist aber eine ganz andere Hausnummer, weil Magerquark hat so, was haben wir denn, 10% Fett oder sowas. Und Schmand hat einfach dreimal so viel. Also ist das auch dreimal so cremig und dreimal so wuchtig. Oh, Schmandtörtchen. Aber, meine teuerste Anke, ich habe nicht nur eine kleine Hausaufgabe, die kein Schmandtörtchen ist. Ich habe auch noch etwas Nettes gefunden und wollte dich fragen, ob du das überhaupt kennst. Ich habe in der knallhart investigativen Recherche das Wort Tränchenkuchen gefunden.
Habe ich noch nie gehört.
Der Tränchenkuchen ist quasi ein klassischer Käsekuchen, wo 10 Minuten vor Ende der Backzeit eine kleine Schicht Baiser drüber gezogen wird.
Mm, okay.
Naja, und aufgrund der Feuchtigkeit und der Käsemasse und so weiter entstehen so ganz, ganz kleine Tränchen auf dem Baiser obendrauf. Und die sehen dann halt aus wie kleine Tränchen. Okay. Und ich kann mir aber diese Mischung aus Käsekuchen, wo oben so eine kleine fluffy Schicht Baiser drauf ist, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, ich bin, glaube ich, jetzt langsam an meinem Level von Sweetness. Ich bin da vielleicht sogar schon drüber, dass ich jetzt so denke, so super, ja, klingt total toll. Auf einer theoretischen Ebene, frag mich nochmal in 2 Tagen,
ja.
Dann schreie ich da ja zu.
Ich verstehe.
Wir hätten, glaube ich, einfach, ich habe vielleicht auch wieder zu große Stücke von diesen Käsekuchen am Stiel probiert, die wirklich viel zu
süß waren. Du bist im Koma?
Ja, ich bin dann auch so, mir reizt es dann auch schnell, wenn es dann so doll zu süß ist. Deswegen fand ich das auch tatsächlich geil bei diesem Cheesecake, dass da ein Rhabarber neben
lag. Ja, na klar.
Weil das war dann schon wieder geil. Dann hast du da halt irgendwie diesen, das war dann auch natürlich so ein perfekt rosaner Rhabarberstiel. Der war dann so ein bisschen eingekocht. Das war halt richtig geil.
Ja.
Und ich bin bereit für die Hausaufgabe. Man muss die Hausaufgabe ja auch nicht sofort machen.
Man
kann ja jetzt auch erstmal ein bisschen atmen und sich erholen und dann kann man Hausaufgaben machen. Also Snack-Exercise kann man dann ja auch machen.
Genau, die Hausaufgabe. Da kann man sich emotional drauf vorbereiten. Kann man zum Beispiel herrlich mit frischen Erdbeeren genießen für ein kleines bisschen Säure. Man kann Rhabarber-Kompott dazu machen. Und zwar werde ich einfach nur ein Rezept für einen Käsekuchen auf Ricotta-Basis in die Shownotes schreiben. Es ist wahnsinnig lecker. Ricotta ist einfach eine andere Hausnummer als ein Frischkäse. Er hat auch eine Säure, aber eben auch sowas sehr Mildes, Cremiges. Und
das ist aber ein Käsekuchen, der wahrscheinlich auf jeden Fall ein bisschen mürbe wird, weil eben Ricotta an sich schon diese Mürbheit hat.
Du hast auf jeden Fall, das ist nicht so ein cremiges Ding, sondern du hast diese ganz leichte Körnung. Aber er ist trotzdem super cremig, weil da, glaube ich, auch noch ein bisschen Sahne mit drin ist. Und du kannst den auch ein bisschen würzen, vor allen Dingen auch eine Mischung aus Orangen und Zitronenzeste. Ja. Sehr lecker. Und einfach, ich backe den auch immer dann lieber in so einer eins kleineren Springform. Dann ist der so ein Hauch höher, aber dafür hast du halt auch nicht dieses riesige deutsche Tortenstück da, sondern so eins kleiner. Das mag ich ganz gerne. Mhm. Dazu frische Erdbeeren oder das Rhabarber-Kompott aus unserer Rhabarber-Folge zum Beispiel. Und ab geht die Luzi.
Das wird schön. Ich habe jetzt noch, ich bin immer gefährlich erledigt, aber ich schaffe meine Kraft, schafft es noch, 2 Songs auf die Playlist drauf zu machen. Von Paramore, Burning Down the House.
Und dann habe ich noch ein Angebot von The Whitest Boy Alive, Burning.
Ich komme, muss ein bisschen gegen diese ganze Indie-Power dagegen halten. Ich habe Wu-Tang Clan und Cream dabei. Und ich liebe schlechte Wortwitze, genauso wie Richard Cheese. Und ich habe mich für sein bekanntestes Cover Creep entschieden.
Haben wir zweimal Cover heute auf der Playlist. Burning Down the House ist auch ein Cover. Warum? Aber ist auch mal okay.
Kann man noch mal machen.
Leute, andersrum. Bewertungen bitte abgeben
für diesen großartigen
Podcast.
Wir freuen uns so sehr.
Freuen uns wirklich doll. Erzählt Leuten, dass es uns gibt. Wir freuen uns darüber.
Backt Kuchen.
Und nächste Woche, da freue ich mich wirklich sehr drauf, gibt's hier die Grisos. Da gibt's die Frankfurter Grisos.
Oh mein Gott, ich freue mich schon so lange
drauf. Können wir jetzt schon mal alle 7 Kräuter auswendig lernen?
Aha. Also fangt mal an mit Sauer, Ampfer,
Pimpernelle, Borretsch, Kerbel,
Mantelschnittlauch,
Schnittlauch, Kresse,
eine Petersilie.
Haben wir sie dann schon? Ja.
Wild.
Das wird richtig lecker, das wird richtig schön und das wird richtig fresh.
Und kräutrig.
Und ich könnte schon wieder. Tschüss, Jule.
Tschö, Anke.